Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Zum 50-jährigen Bestehen kann das Otto-Hahn-Gymnasium noch ein weiteres Jubiläum feiern. Den 25. Geburtstag des Musikschulzweiges mit all den Bläserklassen und Blockflötenensembles, den Streichorchestern und den Chorgemeinschaften, die seitdem den Unterrichtsalltag bereichern. Nicht nur musikalisch hat Göttingens jüngstes Gymnasium eine spannende Geschichte, der sich heute unsere Sendung Eine Stunde ein Thema widmet. Zunächst im Gespräch mit Schulleiterin Rita Engels über bewegende Jahre und Entwicklungen. Das musikalische Schulleben, wie es sich auch im Jubiläumskonzert am kommenden Wochenende widerspiegelt, erkunden wir mit dem langjährigen Chorleiter und Musikpädagogen Michael Krause. Über besondere musikalische Schuljahre berichtet Chorsängerin Nalini Grazin.
Frau Engels, das Otto-Hahn-Gymnasium hatte ja vor 50 Jahren keinen leichten Start. Es hatte doch gar kein Schulgebäude, als es losging.
Nee, das stimmt. Sie haben mit ein paar Schülern eigentlich in der Baurat-Gerber-Straße angefangen, in der sogenannten Alten Villa, wie die Schüler sie damals nannten, und konnten dann erst 3 Jahre später in den Neubau hier an der Leine umziehen, was dann natürlich ganz andere Möglichkeiten auch eröffnete für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte. Inzwischen haben wir ja einen Bau, in dem auch die Fachraumausstattung sehr, sehr gut ist. Und die Schule war halt notwendig geworden, weil es ein weiteres Gymnasium geben sollte. Deshalb auch das 5. Gymnasium am Ort, so hieß auch zunächst einmal die Schule. Und wir haben dann tatsächlich ein relativ großes Gebäude auch gleich bekommen, hier nahe des Bahnhofs, damit auch Kinder aus dem Landkreis diese Schule besuchen konnten. Der Weg war dann sehr kurz vom Bahnhof hierher.
Also das spielte auch mit eine Rolle?
Durchaus, ja. Es war
das Gymnasium genau da anzusiedeln, an der Godehardstraße?
Genau, möglichst nah am Bahnhof, damit auch pendelnde Kinder möglichst schnell zu ihrer Schule kommen können. Das war ja im Prinzip Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre auch noch im Rahmen der Bildungsoffensive, dass man auch Kindern aus Nicht-Akademiker-Familien und auch aus ländlichen Bereichen auch die Chance zu höherer Bildung eröffnen wollte und auch tat. Und da gehörte ein gut erreichbarer Standort auf jeden Fall dazu.
Hat das auch damit zu tun, dass dann die Schule ja schon bald, was die Schülerzahlen angeht, die Kapazitäten springt?
Möglicherweise, das sind natürlich die geburtenstarken Jahrgänge, ne? Die 60 und etwas später geborenen, zwischen 60 und 65, die geburtenstarken Jahrgänge, die zunächst einmal in die Schulen drängten und auch mehr Kinder dann in der Folge, und das ist ja gut so gewesen, auch in die höhere Schule drängten, wie es damals hieß, in die höhere Schule drängten. Und von daher war es eben zwingend notwendig, mehr Gymnasien am Ort einzurichten.
Und damals gab es ja sogar Vorschläge, die Schule aufzuspalten in 2 Standorte, weil es eben so viele Schüler gab, die auf dieses Gymnasium wollten.
Es war eben ein neues Gymnasium mit einer sehr guten Ausstattung. Ich denke, es hat aber dennoch in großen Teilen was damit zu tun, dass es doch die geburtenstarken Jahrgänge waren, die in die Schulen drängten und einfach der Platz nicht reichte. Und viel mehr Kinder aus den Dörfern ins Gymnasium gingen als zuvor. Und vorher waren diese Schülerinnen und Schüler in ihren örtlichen Schulen. Damals gab es ja zunächst mal noch die Volksschule und danach dann die Hauptschule und die Realschule. Da änderte sich auch gravierend etwas in der Ausbildung, in der Bildung, im Bildungsangebot und auch in der Bereitschaft, diese Kinder stärker zu fördern, aber auch in der Bereitschaft der Elternhäuser, diesen Kindern die Möglichkeit zu geben, die Chance zu geben, eine höhere Schule zu besuchen. Wir haben sehr, sehr viele Schüler auch schon damals gehabt, aus denen, wir nannten das immer die Westdörfer, aus dem Westen kommend. Das heißt so von Ostdorf, Dramfeld, Ransfeld, die dann eben doch in die Schulen in der Stadt ging. Das war vorher ja bis in die 60er Jahre nicht der Fall gewesen. Es war einfach notwendig geworden. Ja, die Schule sollte dann geteilt werden. Das kam zweimal im Laufe der Geschichte zu Bestrebungen, die Schule woanders hin zu verlegen und auch die Schule zu teilen. Das konnte dann aber letztlich auch mit massiven Protesten durch Elternschaft, Kollegium und Schülerschaft verhindert werden.
Manchmal helfen Proteste.
Interessant ist, dass 1982 es Bestrebungen gab, diese Schule zu verlagern und im Prinzip 35 Jahre später wir wieder davor standen, dass wir in Teilen ausgelagert werden sollten, nämlich mit der großen Schülerzahl in die anliegende BBS. Wir haben in ähnlich massiven Protestaktionen vermutlich, auch wenn die Lehrerschaft inzwischen völlig ausgetauscht war und die Schülerschaft ja sowieso, bei den Eltern vielleicht auch noch inzwischen ehemalige Schülerinnen und Schüler oder Großeltern dabei, ist es uns gelungen, sagen wir mal, diesen Standort zu erhalten zum einen und zu erweitern jetzt in jüngster Vergangenheit. Das war schon eine große Gemeinschaftsaktion, die auch das Gemeinschaftsgefühl noch mal deutlich gestärkt hat. Wie im Übrigen auch die Aktionen, muss man ja sagen, vor 2 Jahren zur Erweiterung des Standortes. Das fördert auch so ein gemeinsames Gefühl von Stärke und Zusammengehörigkeit.
Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, denn das sind ja doch eine Menge Schüler, 1230, dass die sich geborgen fühlen an dem Ort und da so vielen anderen.
Na, ich hoffe, das tun sie. Wir versuchen, es so gut wie möglich hinzubekommen, aber je größer eine Schule ist, desto schwieriger ist natürlich, dieses Gemeinschaftsgefühl immer wieder zu befördern. Das tun wir ja unter anderem jetzt zum 50-Jährigen auch mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, eben nicht nur dem Konzert, was am kommenden Samstag und Sonntag in der Jakobikirche stattfindet, sondern auch mit einer ganz großen Revue oder Musical, wie wir das nennen, im Juni und in einem riesigen Sporttag im September. Also die Aktionen sind uns schon sehr wichtig, die dann auch wirklich von allen zusammengetragen werden.
Das Otto-Hahn-Gymnasium ist ja das einzige Gymnasium in Göttingen, was einen Musikzweig hat, der geht auch immer so ein bisschen im Vordergrund. Sie haben aber noch weitere Schwerpunkte.
Der Musikzweig ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal und etwas ganz Besonderes. Und wenn man die Konzerte besucht, die großen Konzerte, Revuen, Musicals, dann sieht man, dass das, was dort geleistet wird, auch über das, was man normalerweise sich vorstellt unter Schulmusik, hinausgeht. Das ist sehr intensiv und ich habe am Rande vielleicht einfach mal als kleine Anekdote meiner Mutter am Wochenende mal das Programm zum Konzert am Sonntag gezeigt und sie hat so ein wenig rumgeblättert, die Geschichte gelesen und sagte dann am Schluss: Mein Gott, wann machen die Kinder das denn alles? Das ist schon eine hohe Leistung, die die Schülerinnen und Schüler dort erbringen. Aber sie werden ja auch intensiv gefördert. Das heißt, sie haben auch richtig was davon. Darüber hinaus haben wir einen sehr intensiven mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig mit einem, wie ich finde, sehr progressiven Konzept, das in der Förderung aufeinander aufbaut, von der 5. Klasse an über den Wahlpflichtunterricht im Jahrgang 8 bis 10, über das naturwissenschaftlich-technische Profil, was man in Jahrgang 11 wählen kann, bis hin zum Oberstufenprofil in Naturwissenschaften, was unter anderem sehr differenziert auch Wettbewerbsförderung vorsieht. Und wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen haben 2 unserer Gruppen aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Profil den ersten Preis im Wettbewerb Jugend forscht gewonnen und werden nächste Woche in Oldenburg antreten und freuen sich natürlich sehr darüber. Und das bestätigt unser Konzept, dass wir immer sehr viele, sehr engagierte Schülerinnen und Schüler haben. Ja, das umfasst von unten hoch nicht nur die Arbeitsgemeinschaften, auch die Robotik-Sachen, die für die jüngeren oder auch älteren Schüler sehr interessant sind, sowas wie Elektronik, Arbeitsgemeinschaften, bis hin zu einer sehr intensiven Uni-Mathe-AG, die schulübergreifend für Schülerinnen und Schüler der Stadt ist und für die Physiker, Astrophysik auch auf einem sehr hohen Niveau. Also das ist schon ein Rundum-Paket, was die Schüler da bekommen, wenn sie sich darauf einlassen. Und wir sind da sehr froh, dass wir diese Möglichkeiten haben.
Der Bereich Fremdsprachen hat auch besondere Bedeutung oder ist auch ein Schwerpunkt.
Wir haben natürlich die Fremdsprachen, die wir an allen Schulen hier in Göttingen haben, Spanisch, Französisch, Latein. Wir haben dann die Möglichkeit im Wahlpflichtunterricht die dritte Fremdsprache anzubieten. Dazu kommt zu den drei genannten dann auch noch Russisch. Und ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr Russisch tatsächlich als dritte Fremdsprache so hoch angewählt worden ist, dass wir einen Kurs einrichten können ab 8. Klasse. Das ist seit vielen Jahren das erste Mal wieder. Was sind hochmotivierte Schülerinnen und Schüler? Und ich habe heute Morgen der Kollegin mitgeteilt, dass wir jetzt im nächsten Jahr dann eben Russisch unterrichten können. Und das ist schon sehr schön. Also auch da steckt natürlich Arbeit drin insofern, als wir sehr viele Austauschprogramme haben in die Länder. Also natürlich Frankreich 2 Programme, Spanien 2 Programme, England, USA, Polen. Das hat mir so politischen Hintergrund, was aber mir ganz besonders wichtig ist und uns hier an der Schule ganz besonders wichtig ist aufgrund unserer Geschichte. Wir haben darüber hinaus aber noch auch Austausche mit einer Schule in der Mongolei und unsere Lateiner fahren natürlich für eine Woche nach Rom.
Braucht eine Schule solche Schwerpunkte auf Dauer? Macht das die Arbeit anders?
Ja, ich glaube schon. Ich habe gerade gedacht, gar nicht erwähnt habe ich diesen musisch-künstlerischen Aspekt und diesen sportlichen Aspekt. Wir haben ja auch die dritte Sportstunde in Jahrgang 5 bis 7 mit so einer sogenannten Sportverfügungsstunde, einer Doppelstunde, die beim Klassen- und Sportlehrer stattfindet, nicht bewertet wird, die auch zur Persönlichkeitsstärkung und Gruppenstärkung dient. Und auch dieser musisch-künstlerische Bereich, da haben wir sehr oft Kunst verbunden mit Theater, Darstellen im Spiel. Und ich glaube, ja, natürlich ist eine Profilierung zum frühen Zeitpunkt schwierig und das wollen wir auch nicht. Aber wir wollen zumindest unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sowohl ihre eigenen Stärken weiterzuentwickeln und ihre eigenen Interessen. Und das kann ja jemand sein, der sehr, sehr gerne sich im Kreativen bewegt, oder auch ein Faible in den Fremdsprachen hat oder ganz klar ein naturwissenschaftliches Profil mitbringt. Es gibt Schüler, die das von vornherein ganz klar formulieren können und auch wissen. Die andere Seite ist, dass man aufgrund dieser Profilangebote zunächst mal auch attesten kann an der einen oder anderen Stelle. Wir haben dann auch entsprechende Schnupperangebote.
Dachte ich auch gerade schnuppern. Erstmal gucken, passt mir das, kann ich damit was anfangen?
Genau.
Macht mir das Spaß?
Genau, auch sich mal zu attesten und vielleicht erst überhaupt erstmal festzustellen, wohin könnte mein Weg gehen und welche Bereiche gibt es überhaupt. Und dazu sind eben diese Differenzierungsangebote vorhanden. Und ich glaube, dass jeder Schüler auch etwas findet, was für ihn oder sie ganz besonders passend ist. Aber manchmal muss man etwas länger suchen. Also ich halte da sehr viel von und ich glaube, dass die Profilierung in verschiedenen Bereichen unsere Schüler eher stärkt, Neigungen und Interessen fördert, aber auch Begabung nochmal im Speziellen weiter fördern kann.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft jetzt, wenn die 50 Jahre in die nächsten Etappen übergehen? Haben Sie Pläne, Visionen? Was würden Sie gerne?
Also zum einen freuen wir uns sehr, dass wir hoffentlich in 2 Jahren oder in gut 2 Jahren unseren Neubau oder Anbau beziehen können, der auch dann so ausgestattet sein wird, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, weil wir ja sehr beengt sind. Ansonsten hoffe ich, dass bei allen Digitalisierungsdebatten, Curriculumsdebatten, schulpolitischen Neuerungen nicht vergessen wird, dass wir es hier tatsächlich mit sensiblen Menschen zu tun haben in Schule und dass uns das Menschliche, das Gemeinschaftliche erhalten bleibt im Sinne von respektvollem Miteinander, weiterer Förderung jedes Einzelnen. Auch das Sehen von individuellen Fähigkeiten, auch wenn das nicht immer nur intellektuelle Fähigkeiten sind. Und ich wünsche mir einfach an dieser Stelle mehr Unterstützung von allen Seiten, auch ein Verständnis von allen Seiten. Aber auch, dass wir das von innen heraus erfüllen.
Dass man immer den ganzen kleinen Menschen sieht, ne?
Ja, genau so.
Engagierte Musikpädagogen hatten sich am OHG für einen Musikschulzweig stark gemacht. Ihre Schüler begeisterten sie vor allem mit der Aussicht, selber Musik zu machen, sei es im Chor zu singen oder gemeinsam mit anderen Instrumente auszuprobieren und kleine Ensembles zu bilden. In unserer Sendung Eine Stunde ein Thema zum 50-jährigen Jubiläum des Otto-Hahn-Gymnasiums berichtet Musikpädagoge Michael Krause, welche besondere Rolle die Musik schon bald im Schulleben spielte. Am OHG wurde auch Nalini Grazin zur begeisterten Chorsängerin.
Michael, das ORG feiert 50 Jahre, aber der Musikschulzweig hat ja auch schon 25 Jahre auf dem Puppel. Du warst ja von Anfang an dabei. Wie hat sich das ganze Musikschulprojekt im weitesten Sinne entwickelt?
Aus ganz, ganz kleinen Anfängen. Es war das ORG eine Schule, in der ein Generationswechsel in den Musiklehrern stattfand. Und ein junger Kollege, der hier war, Christian Kirscht, mit dem Schulleiter, auf die Idee kam, den Musikzweig quasi auf der grünen Wiese zu gründen. Die Schule brauchte in der Zeit ein Aushängeschild, suchte nach einer Identität und hat das gerne aufgegriffen. Und dann fing man an, Reklame zu machen für eine einzelne Klasse. Instrumentalisten kommt vorbei, kommt in die Klasse zusammen, wir gründen ein Klassenorchester. Und die ersten beiden Klassen waren auch wirklich nicht mehr. Und erst nach 2 Jahren entstand dann der Wunsch, auch zu singen miteinander, einen Schulchor zu gründen und vielleicht aus den Klassen heraus auch nicht nur mit allen Instrumenten, die gerade zusammenkamen, Musik zu machen, sondern in entsprechenden Ensembles, Bläserensembles, Streicherensembles Musik zu machen. Und das war dann der wirkliche Startschuss. Das ging erstaunlich schnell dann. 1997 war das erste große Konzert von den Chören mit dem Göttinger Sinfonieorchester. Wir mussten ausweichen aus der Schule in Kirchen, weil der Raum nicht mehr groß genug war für unsere Schulkonzerte. Und wir haben dann Stadtteilenkonzerte recht bald sogar voll gekriegt.
Also ganz großes Kino.
Es ist erstaunlich, es passierte unglaublich schnell was. Die Schüler rannten uns am Anfang die Türen ein, wollten das machen und es war ein Angebot, das wirklich in der Stadt gefehlt hat.
Es war ja damals schon so, Musikunterricht lief so am Rande mit, alibi-technisch, viel war da ja nicht. So gesehen war das eigentlich das erste Angebot, Musikunterricht auch praxisorientiert so zu gestalten, dass die Kinder und die Jugendlichen davon profitieren.
Das war die Grundidee. Wir machen nicht verkopften zusätzlichen Musikunterricht, sondern die zusätzlichen Musikstunden, die die Schüler, die Hauptfach Musik jetzt bekommen haben, sollten sie eben praktisch einsetzen. Und es wurde dann gesungen und gleich mit dem Instrument gespielt. Und das war der ganz große Wurf dieses Musikzweiges von Anfang an und ist es bis heute. Wir haben jetzt 11 Ensembles hier in der Schule, die musizieren. Wir haben fast 400 Musiker, die in der Schule aktiv ihr Instrument oder ihre Stimme betätigen. Und der normale Musikunterricht wird dadurch eigentlich bereichert. Es ist nicht so, dass wir zusätzlich Musikgeschichte oder Gehörbildung oder irgend so etwas unterrichten, sondern dass die 2 Stunden normaler Musikunterricht, die eigentlich jeder haben sollte, dadurch so bereichert wird, dass die Schüler auch dort sehr viel schneller vorwärts kommen, weil sie einen Grund haben, es zu lernen.
Das geht ja in den 5. Klassen schon los. Gibt es da viele Neueinsteiger, die erst so im Zuge des Schuljahres dann feststellen, ach, ich hätte Lust jetzt mal Posaune zu spielen oder ich würde gerne mal probieren, ob es mit Gitarre noch was anderes gibt, außer E-Gitarre.
Das ist die ganz große Motivation für Bläserklassen. Also wir haben 2 Modelle inzwischen parallel laufen. Auf der einen Seite die Musikklasse, in der vor allem Schüler zusammenkommen, die meistens schon ein Instrument mitbringen. Aber auch dort fangen Schüler erst ihr Instrument an. Wir sind voraussetzungsfrei. Und das Wichtige ist, dass Jungs und Mädchen Lust haben, sich mit Musik ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Und in der Zeit, wo sie in der Musikklasse sind, ein Instrument Einzelunterricht zu haben. Das ist durchaus für einige Familien ein finanzielles Problem, aber auch ein gedankliches Problem, weil man sich ja ein bisschen daran bindet. Was ist, wenn ich keine Lust mehr habe, kommt irgendwann. Wir machen dann immer ganz viel Mut und sagen, die kommt beim Tun, die Lust, hab keine Angst davor. Aber das Parallelangebot heißt, ich will mal ausprobieren und mal mit nicht so viel finanziellem Einsatz in eine Bläserklasse gehen und dort ein neues Instrument lernen. Und die Klasse läuft parallel. In der 5., 6. und 7. Jahrgang bekommen die Schüler dort an jeweils 6 Blasinstrumenten Gruppenunterricht plus dem Ensemblespiel in der Klasse. Es ist dann so, dass die Schüler daraus unheimlich viel Motivation beziehen. Die Klassengemeinschaft in diesen Klassen ist wunderbar, ebenso wie in der Musikklasse.
Also in der Klasse Musik machen oder Mucke machen,
macht
ist
Spaß.
Schon mal.
Das ist klasse und gemeinschaftlich auch. Und in den Bläserklassen ist es so, dass die Schüler dann am Ende der 7. Klasse quasi gefragt werden, willst du das weitermachen? Dann übernimm das Instrument, das bis dahin geleast war, und such dir einen Lehrer und spiele in unseren Ensembles weiter. oder aber es war schön bis hierher. Während in der Musikklasse die Schüler in der Regel länger dabei bleiben und schon beim Einstieg eigentlich wissen, ich würde gerne durchhalten. Und es ist eine wunderbare Hilfe während der Pubertät, die Schüler bei der Stange zu halten, sie zum Üben zu animieren, für Streichorchester Motivation aufzubauen, für den Chor den Gesangunterricht zu befördern, also etwas.
Nun, ich vermute, es gibt immer auch den einen oder anderen Wechselwähler, der feststellt, okay, das Instrument liegt mir nicht, Musik mache ich trotzdem gerne, ich probiere mal was anderes aus. Und wenn die Schule quasi die Instrumente bis zur siebten leihweise zur Verfügung stellt, ist das doch ein wunderbares Experimentierfeld.
Sogar in zweifacher Hinsicht. Es ist ja so, dass häufig Instrumente zu Hause vorhanden sind und dann fängt man mit dem Instrument an. Und wenn dann doch die Interessen in eine andere Richtung gehen, können wir sowohl Lehrer vermitteln als auch eine Anschubhilfe geben, indem wir sagen, probier es erstmal auf dem Instrument aus. Das passiert alles hier. Und später kann man sich dann ja sagen, das ist meine Sache und dann kauft man sich sein Instrument und steckt eben dann Finanzen da rein.
Das OHG ist ja so gesehen auch eine sehr stimmstarke Schule. Also was die Chormusik angeht, da tut sich ja ganz besonders viel.
Das war von Anfang an eine Idee, mit der ich an die Schule gekommen bin und für die ich hierher geholt wurde. Christian Kirsch suchte einen Kollegen damals, der den vokalen Bereich übernimmt. Und dankenswerterweise gibt die Schule relativ viel Schulstunden, Lehrerstunden, auch in den vokalen Bereich, sodass wir ja einen Unterstufenchor haben, von Frau Eismann geleitet. Frau Lötsch leitet dann den eigentlichen Schulchor, die Mittelstüfler, die Sänger aus der Oberstufe, die einfach gern singen, aber keine besonderen Ambitionen haben. Und darüber hinaus gibt es den Konzertchor, der auch jetzt das Konzert gestalten wird, als Oberstufe drüber, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, hier kommen Sänger zusammen, die etwas mehr Zeit investieren wollen. Und das ist das Geheimnis. Es sind also nicht alles die ganz großen, genialen Stimmen und Pavarottis und Callas.
Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern erstmal, dass Singen einfach gut tut, dass es Freude macht und anderen auch noch Freude macht.
Und die Seele bereinigt, ja, das stimmt. Und diese Sänger kommen zusammen und aus der Intensität der Probenarbeit entsteht dann eben die Leistungskraft des Ensembles.
Nalini, bist du von Anfang an hier in die Chormusik eingestiegen?
Ja, tatsächlich. Und zwar nicht über den Unterstufenchor, sondern ich habe ein Angebot genutzt, was es leider momentan nicht mehr gibt. Was ich mir eigentlich auch immer erhofft hatte, dass es weitergeht oder dass es das nochmal gibt. Das war, als ich in die Schule gekommen bin, in die fünfte, war das ganz neu. Da habe ich den ersten Schub davon sozusagen genutzt. Das war die Singklasse oder Praxisunterricht Chorsing. Ich weiß nicht genau. Es gab verschiedene Namen damals. Aber jedenfalls war das auch nur für die fünfte und sechste Klasse.
So zum Schnuppern quasi auch.
Ja, genau. Das war nicht klassengebunden, sondern eben ja klassenübergriffig. Alle Klassen, die nicht Bläser- oder Musikklasse waren, konnten das nutzen. Und dann eben ja, statt des normalen Musikunterrichts hatte man dann die 2 Stunden in der Woche mit einem sehr großen Schwerpunkt eben Singen. Klar, ein bisschen Musiktheorie war dann schon dabei für die Grundlagen.
Ist ja nicht schlimm, wenn man weiß, warum man welche Noten singt, ne? Und dass man sie auch noch lesen kann.
Ganz genau. Aber dann war eben da schon auch der Fokus auf Chor singen. Und ja, für mich war das dann auch der Übergang, dann doch noch in den Unterstufenchor zu gehen in der 6. Klasse. Und seitdem habe ich die Chöre dann durchlaufen, also erst den Schulchor und dann in den Konzertchor noch übergegangen.
Nun gibt es ja für Chöre ein unglaublich großes Repertoire. Was singst du besonders gerne?
Das ist schwierig. Wir haben auch schon so viel Verschiedenes gemacht. Also es waren auch immer wieder so mal Halbjahre dann anders. Dann hatte man eineinhalb Jahr eher so ein weltlicheres Programm. Ich finde mal, der Unterschied ist schön zu sehen von Weihnachtskonzert und Sommerkonzert. Weihnachtskonzert ist einfach dadurch, dass es in der Kirche stattfindet, war es immer ein anderes Programm als die Sommerkonzerte. Also klar, die Sommerkonzerte fanden auch oft in der Kirche statt, aber irgendwie dadurch, dass es dann im Sommer ist, ist es immer eine andere Stimmung. Aber jetzt zum Beispiel jetzt auf das Konzert momentan bezogen, ist wahrscheinlich schon mein momentaner Favorit der Brahms. Einfach das Doppelchörige ist natürlich toll und jetzt auf diesen Brahms bezogen, das reißt so mit, weil es immer so fließt und das finde ich toll.
Also dich würde es jetzt gar nicht unbedingt reizen, meinetwegen mal bei einem Gospelchor zu schnuppern oder dich in den, weiß ich, Jazz- oder Rockgesang zu begeben, also wenn du halt gerne singst.
Also Gospelchor auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Und ansonsten interessiert mich einfach sowieso so viel, dass ich mich da nicht festlegen würde. Ich habe auch immer nie nur Chor genutzt, sondern eben auch immer noch zum Beispiel Tanz. OHG hat ja auch immer die Musicals, so alle 2 bis 3 Jahre.
Da bist du also auch dabei.
Genau, und wo man dann auch beides nochmal kombinieren kann. Deswegen finde ich es auch gut, dass man es so breit fächern kann und dass man alle Interessen abdecken kann und dass wir auch immer wieder verschiedenes singen. Dass der Konzertchor jetzt zum Beispiel nicht nur irgendwie, wir sind ein Gospelchor oder so, könnte man ja auch haben an der Schule. Eine Schule hat einen perfekten Gospelchor, aber dass es eben immer wieder auch anders ist.
War das für dich damals auch der Grund, diese Schule zu wählen?
Ja, also ich denke, es ist auch kein Geheimnis, dass es in Göttingen ja bekannt ist, dass es am HG einfach viele musikalische Möglichkeiten gibt, auch außerhalb der M-Klasse, da war ich ja nie drin. Aber trotzdem weiß man eben am HG, man hat viele Möglichkeiten. Klar, in anderen Schulen hat man auch Möglichkeiten, aber ich kannte das HG auch vorher schon. Ich habe schon in der Grundschule dann eben Musicals vom HG gesehen zum Beispiel.
Also du hast schon geschnuppert und hast gesagt, da will ich auch hin.
Natürlich. Und dann habe ich noch von diesem Angebot mit der Singklasse zum Beispiel gehört. Das war natürlich auch nochmal ein starkes Argument für mich, weil ich sowieso schon vor dem HG gerne gesungen habe und wusste, ich möchte gerne singen. Und ich möchte an der Schule, auf die ich gehe, auf jeden Fall in einen Chor. Also war schon ein ausschlaggebendes Argument, auch für die Wahl der Schule.
Wie wichtig ist Musik für dich? Könntest du dir vorstellen, damit auch beruflich was zu machen?
Früher dachte ich es immer, als ich so groß geworden bin. Meine Mutter macht auch Musik, hat Musik studiert. Dachte ich sowieso, dass ich auf jeden Fall Musik studieren werde.
Also musikalische Familie.
Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich habe tatsächlich gar keine Musiktheorie mehr. Ich habe es in der Oberstufe abgewählt und nur noch den Praxisbereich in den Fokus genommen. Von daher Musikstudium oder musikalischer Beruf, bin ich mir da nicht mehr so sicher, aber Musik, also als Bereich im Leben, den man immer weiterführt, das ist auf jeden Fall so, ja. Aber wenn es dann eher als Hobby ist, vielleicht schon.
Chöre gibt es hier, solltest du hier bleiben, jede Menge Möglichkeiten, noch und nöcher, was und, das Repertoire angeht.
Ja, also Chöre findet man bestimmt immer irgendwo. Und
man wird auch gerne aufgenommen, wenn man gut bei Stimme ist.
Ja.
Also jeder Chor freut sich über Verstärkung.
Ganz genau, mit Klavier ist es genauso, das sind auch mittlerweile schon fast 12 Jahre bei mir, die ich Klavier spiele. Das bleibt ja auch fürs Leben. Das hört man, denke ich, wenn man so lange dabei geblieben ist, dann hört man es auch nicht einfach so mal eben auf.
Hast du dann auch fürs Abi Musik als ein Schwerpunktfach?
Nee, also wie gesagt, ich habe Musik als Schulfach nur noch in der Form, dass ich mir jetzt dieses eine Jahr der Oberstufe auf Chor bewerten lasse. Einfach auch, um meine Stunden vollzukriegen. Ich würde es auch als Hobby sonst weitermachen. Habe das immer so gesehen, Chor möchte ich als Hobby sehen und eigentlich nicht als Schulfach. Aber jetzt, dass es jetzt Schulfach ist, ist jetzt auch kein großer Unterschied, nicht schlimm.
Nicht weh, ne?
Ich bin eh da, also kann ich auch ja, das so jetzt in der Schule einbringen. Es ist ja trotzdem jetzt nicht als Schulfach gesehen. Ich sehe es trotzdem weiterhin als Hobby. Und für mein Abi ist es so gesehen jetzt nicht wirklich relevant, sondern ich mache Musik einfach, weil ich es gerne mache.
Auch im dritten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema erkunden wir das musikalische Schulleben im Otto-Hahn-Gymnasium, wo Bläserklassen und Blockflötenensembles ebenso zum guten Ton gehören wie Streichorchester, Gitarrenensembles und Chorgemeinschaften.
Michael, die Jugendlichen, in dem Alter sind sie ja dann mittlerweile, die feststellen, Musik soll für mich ein wichtiges Fach bleiben. Was haben die dann für Möglichkeiten?
Der Musikzweig endet formal mit einer Mittelstufe, das heißt, sie sind danach in ihrer Wahl völlig frei und durch die besondere Struktur des Musikzweigs haben sie auch keinen Unterricht in irgendeinem Fach versäumt, sodass sie in alle Richtungen offen sind. Eine besondere Einrichtung hier an der Schule ist, dass durchgehend das musisch-künstlerische Profil in der Oberstufe angeboten werden kann. Das heißt, jedes Jahr gibt es am Otto-Hahn-Gymnasium einen Musikleistungskurs. Das kann keine Schule in Göttingen sonst durchgehend gewährleisten und für unsere Leistungsträger in der Musik und für diejenigen, die später mal beruflich Musik machen wollen, ist das natürlich ein wunderbares Angebot, zumal es in Göttingen keine städtische Musikschule gibt. Wir haben Alleinstellungsmerkmal in dem Bereich, was Studienvorbereitung angeht und was Hinführung zu Musikberufen angeht.
Also der ein oder andere verknüpft das dann auch mit Studienplänen?
Unbedingt. Das ist sehr schön zu beobachten, auch jetzt in dem Konzert. Wenn wir mal eine Mail rausschicken an die Ehemaligen und sagen, kommt mal her, wir machen hier ein tolles Chorprojekt, dann melden sich ca. 40 Sänger zurück unter dem Label Vokalart als ehemaligen Chor. Und viele von denen sind in musisch-pädagogische Berufe gegangen, studieren die noch, sind an Hochschulen, verschiedenen Hochschulen, studieren Kulturpädagogik in Hildesheim oder medizinische Bereiche, Rhythmik oder irgend so etwas, Studiengänge, die dahin gehen, bis hin zu wirklicher Sängerausbildung und Instrumentalistenausbildung, dass wir Schüler schon vermitteln nach Belvedere, nach Weimar, dass wir im Moment aktive Sänger aus der Chorarbeit dieser Schule haben, die in Düsseldorf an der Oper singen. Lavinia Dames hat hier lang gesungen, die in Flensburg und Schleswig am Theater sind. Marianne Müller singt dort. Also es gibt wirklich Profis, die hier ihre Wurzeln, ihre musikalischen Wurzeln haben, die jetzt im Berufsleben ihren Mann und ihre Frau stehen.
Aber nochmal zurück auf die Leistungskurse. Was passiert dann? Weil es gibt unterschiedliche Instrumentalisten, dann gibt es also die Sängerinnen und Sänger. Wie bündelt man dann den Unterricht? Wie sieht dann so ein Unterrichtsprofil aus?
Der Leistungskurs selber, der sammelt alle möglichen Instrumentalisten. Da geht es ja auch sehr stark um den theoretischen Background, den historischen Background, das Verstehen von Musik, das analytische Umgehen mit Musik. Parallel dazu gibt es aber bei uns die Möglichkeiten eben auch, die Praxisschiene, die in der Mittelstufe angelegt ist, in den vielen Ensembles in der Oberstufe fortzusetzen und dann, wie Nalini eben schon sagte, Chorkurse zu belegen, sich dort Noten zu holen, die man dann im Abitur eben auch einbringen kann, den ungeliebten Theorieunterricht vielleicht beiseite zu schieben und trotzdem Musik weiterzumachen oder aber eben Musik als viertes oder fünftes Prüfungsfach auch nebenbei zu machen und das als besonderes Angebot auch mit praktischem Anteil. Beispielsweise Jugendmusizierpreisträger, die lieber Chemiker werden wollen und dort im naturwissenschaftlichen Bereich ihren Schwerpunkt haben, die können dann trotzdem eine Musikprüfung machen, in der sie ihre künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten eben auch im Abitur einbringen können.
Umso schöner, wenn man das, was man gerne macht, dann auch noch ins Zeugnis einbringen kann.
Ja, genau. Ja, so. Das ist ein Stückchen Möglichkeit, das eigene Engagement einmal berücksichtigt zu finden in der Schule.
Und letztendlich auch eine Wertschätzung für kreative, künstlerische Bildung.
Unbedingt, und das brauchen wir auch ganz stark.
Im generellen Leistungsalltag, so Input, Output, Rendite, was ist verwertbar, ja, ein bisschen zu kurz kommen.
Wir können wahrscheinlich in unserer Gesellschaft in Zukunft nicht nur noch danach fragen, welchen Wert hat ein Mensch, indem wir es an seinem Geldbeutel oder an seiner erwirtschafteten Rendite sozusagen festmachen. In der Hinsicht bietet es für den Einzelnen sehr viel, dass der Musikzweig ja ein Gegenpol sein kann und Angebote für die Schüler geben kann. Es ist aber nicht erste Priorität, dass wir Musiker ausbilden wollen, sondern die Menschbildung, die durch die Musik passiert, die steht eigentlich im Vordergrund und es bringt in unglaublich vielen Bereichen etwas, wenn man soziale Kompetenzen im Musizieren oder in der Auseinandersetzung mit dem Fach Musik sich erarbeiten kann. Das fördert dann die einzelne Persönlichkeit. Was ich aber auch festgestellt habe, da ich die letzten 25 Jahre ja in der Schule ja miterleben durfte. Wenn ich die Schule vergleiche, in die ich hineingekommen bin als junger Lehrer und die Schule vergleiche, die wir heute haben, dann hat sich das Schulleben stark gewandelt. Dann hat sich die Atmosphäre in einer Schule, in einem Gymnasium unheimlich gewandelt in den 25 Jahren. Und da war am Otto-Hahn-Gymnasium der Musikzweig und die Musikausübung kein geringer Faktor. Es hat also unheimlich viel Schulklima erzeugt, allein durch die jahrgangsübergreifenden Ensembles. Es schafft Solidarität, gemeinsames Leben und Erleben im Schulraum für die Schüler und es vernetzt auch Schüler und Lehrer und die Lehrer untereinander. Wenn wir beispielsweise unsere Revue im Sommer nehmen, wenn dann 30, 40 Lehrer daran beteiligt sind, in einem Lehrerchor, in einer Lehrerband, die mitmachen, Männer, die auf der Bühne tanzen in Lederhosen oder wer weiß, was alles schon passiert ist und Lehrer mit den Ensembles zusammenarbeiten, Theatergruppen, Tänzer, Sportler, alles Mögliche zusammen machen, dann prägt das ein Schulleben sehr stark.
Das ist eine andere Form des Zusammenlebens.
Unbedingt.
In der Zeit, in der man hier ist.
Und ich glaube, dass das heutzutage wichtig ist, dass unsere Schüler einen Erlebnisraum in der Schule bekommen. Gerade mit Blickrichtung auch auf Ganztagsunterricht sind solche Elemente in Zukunft für die Schule sehr wichtig und dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Es ist ein bisschen schulpolitisch schwierig zurzeit, dafür zu werben, denn das kostet Geld, bindet Lehrerressourcen, kostet Zeit. Man muss ein wenig investieren in den Bereich, aber man sieht an unserem Musikzweig, dass es sich lohnt. Es ist ein politisches Thema, das gesellschaftlich durchaus mehr in den Fokus geraten darf. Es muss vor allem jeder einen Blickwinkelwechsel vornehmen. Die Egozentrik, was bringt das mir, ist viel stärker fokussiert auf, was bringt das uns? Bringt das die Gruppe weiter, was wir jetzt tun? Und nur wenn alle an einem Strang ziehen, erhält man ja hinterher diesen euphorisierenden Effekt, dass man mehr bekommt, zurückbekommt, als man hineingesteckt hat. Und Das ist etwas, was man nur gemeinsam erleben kann. Und diesen Erlebnisraum zu schaffen, ist eine der ganz starken Seiten dieses Musikzweigs. Es gibt heutzutage noch einen ganz wichtigen Aspekt, auch den haben wir hier in der Schule schon gehabt. Wir sprechen immer von Inklusion und wir sprechen von Integration der Flüchtlingskinder oder gesellschaftlicher Randgruppen. In dem Moment, wo wir gemeinsam Musik machen, sei es in der Bläserklasse oder sei es im Singen, im Chor, wo es noch weniger Voraussetzung bedarf, weil ja jeder sein Instrument mitbringt, haben wir das hier schon gehabt, dass wir wunderbare Erlebnisse hatten mit syrischen Mitsängern. Wir haben eine Familie gehabt im Konzert von Carl Jenkins, The Armed Man 2016, der uns einen Muezzin-Gesang, ein Allahu Akbar, in das Konzert hineingetragen hat, wo wir alle derartig gerührt waren. Und so sind dessen Kinder jetzt auch in die Schulgemeinschaft integriert, hier über die Musik, über das Musikmachen. Das hat ganz wunderbare Nebeneffekte.
Ein erster feierlicher Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Otto-Hahn-Gymnasiums ist natürlich das Jubiläumskonzert am kommenden Wochenende in der St. Jakobikirche, das wir Ihnen in unserer Sendung Eine Stunde ein Thema zum OHG-Geburtstag ebenfalls vorstellen möchten. Chorleiter Michael Krause verbindet mit den Chorwerken von Leonard Bernstein, Johannes Brahms und John Rutters, die am Samstag und am Sonntag erklingen, auch eine ganz besondere Botschaft.
Michael, ein außergewöhnliches Jubiläumskonzertprogramm hast du auf die Beine gestellt. John Rutter werden nur wenige kennen und die Fest- und Gedenksprüche von Brahms werden auch nicht alle Tage aufgeführt. Und dann noch Leonard Bernstein dazu.
Es ist ein Programm, das eigentlich ein Geschenk für jeden Musiklehrer ist. Dass ich sowas an der Schule mit Schülern machen kann. Wir haben am letzten Probenwochenende gemeinsam in diesem Raum gesessen oder geprobt. Und im Prinzip muss man dankbar sein, dass so etwas möglich ist. Schüler mit dieser Hochkultur in Berührung zu bringen und dann so viel Begeisterung zu ernten von den Schülern, ist ja formuliert worden jetzt eben gerade von Nalini. Das ist schon ein kleines Geschenk für einen Lehrer, aber es ist auch was ganz Besonderes, dass es möglich ist, diese Hochkultur mit Schülern aufzuführen, ist für mein Empfinden hier im Raum einzigartig. Man muss relativ weit fahren, um eine Schule zu finden, die das machen kann.
Die das mal eben so wuppt, ne?
Das wird auch möglich, weil der Göttinger Knabenchor mit von der Partie ist. Und beide Chöre haben inzwischen eine längere Geschichte. Der Jenkins wurde eben schon angesprochen. Wir haben Weihnachtsoratorium aufgeführt gemeinsam. Messias haben wir schon gemeinsam gesungen. Es sind mehrere Werke. Vorherig, wir haben 2004. Es hat also schon eine ganz schön lange Geschichte. Gemeinsamer Auftritt. Und das Schöne ist, dass aus Konzertchor und Knabenchor ein Jugendchor entsteht, der oratorische Werke aufführen kann.
Und da kommen noch die Ehemaligen dazu.
Vor allem sind es Ehemalige, die hier aus dem Stall kommen. Das heißt, es dauert 20 Minuten und sie haben sich wieder zusammengesungen. Man kennt sich irgendwie, man weiß, wer vorne steht, was der sagen will und es ist eine ganz wunderbare Atmosphäre, die dann entsteht.
Ist das für die Kleinen dann schwierig, so ein komplexes Werk wie den Brahms so begreifen? Wie kriegst du da so die Generationen zusammen, damit die auch zu einer gemeinsamen Stimmung finden im Sinne einer gemeinsamen Botschaft?
Das haben mir die Kinder beigebracht. Ich habe 2003 den Knabenchor übernommen, ohne zu wissen, auf was für eine Aufgabe ich mich da eigentlich einlasse. Es ist eigentlich durch die Bank so, dass die Jugendlichen wie auch die Knabenstimmen mir beigebracht haben, stell uns vor große Aufgaben, unterschätz uns nicht. Wir wollen mit Inhalten zu tun haben, die tief gehen. Wir wollen nicht nur an der Oberfläche kratzen, dann ist es für uns was Bedeutungsvolles, dann wollen wir das machen. Das ist mit Sicherheit ein hoher intellektueller Anspruch für die Sänger, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass Schüler nur die Musik machen wollen, die ihnen im Radio 5 Stunden am Tag vorgespielt wird. Das ist wirklich was Begeisterndes. Das hat als Basis, dass für einen 9-jährigen Jungen oder ein 14-jähriges Mädchen die Beatles ähnlich alt sind wie Johann Sebastian Bach. Die sind alle von früher. Wenn man Aktuelles macht, dann wird das Programm ganz, ganz schmal und ganz, ganz kleiner. Und es passiert relativ schnell, dass Jugendliche und Kinder ein Sensorium entwickeln dafür, was ist gute Musik und was ist nicht so hochwertiges.
Was ist vielleicht ganz nett, aber jetzt nicht länger spannend, dass man da also auch noch lange mal Zeit und Energie investiert.
Und das ist weder abhängig von Musikstilen, ganz eindeutig die Erfahrung, die ich mache, noch abhängig von rein jugendgerechten Inhalten. Und das prägt jetzt dieses Konzert. Die Grundfrage, die hier hinter dem Konzert steht, ist, was macht ein Gymnasium heutzutage aus? Was ist der Bildungsanspruch eines Gymnasiums? Und gleichzeitig, was macht uns unsere Chorarbeit aus, die wir hier gemeinsam leben und erleben, die Schüler, wie eben auch das Lehrerkollegium des Otto-Hahn-Gymnasiums? Und da gibt es ein paar rote Fäden, die sich durchziehen. Da kann man sicherlich einen historischen Bogen spannen von den Grundfesten der humanistischen Bildung im ausgehenden 19. Jahrhundert, die nach wie vor den gymnasialen Fächerkanon und die Inhalte der Fächer mitbestimmt, bis hin zu heutigen Diskussionen um Inklusion oder um die richtige Lernform, um freiere Lernform, um mehr Mitbestimmung, Demokratie. Das ist einer der roten Fäden dieses Programms. Wenn bei Brahms steht, gedenke der Geschichten, die deine Augen gesehen haben, dann ist sicherlich dieser Satz in einem anderen Zusammenhang bei Brahms zu sehen, wenn er Ende des 19. Jahrhunderts das tausendjährige Reich deutscher Nationen beschreibt oder sieht, wie die wilhelminische Zeit eine Bedeutung und eine Einigungsbewegung auch dessen, was deutsche Sprache angeht, sein wollte. Heutzutage kann man den Satz mit Sicherheit nicht mehr losgelöst von den Weltkriegserfahrungen, vom Holocaust und Ähnlichem sehen. Und wenn wir heute sagen, hüte dich und gedenke der Geschichten, die deine Augen gesehen haben, dann haben unsere Kinder aus dem Geschichtsunterricht am Gymnasium oder aus den Erfahrungen ihrer Eltern heraus einen ganz anderen Blickwinkel. Und das korrespondiert dann damit, dass ich diese Psalmtexte bei Brahms mit Psalmen von Bernstein, der in seinen Chichester-Psalms den Holocaust mitverarbeitet und seine eigenen Erfahrungen konfrontiere und dadurch einen ganz bestimmten Blickwinkel auf diese Musik eröffne. Man muss einfach sagen, das Schöne ist, dass die Sänger das auch miterleben wollen, dass sie dankbar sind, wenn ihnen diese Perspektive eröffnet wird.
Und musikalisch-stilistisch das auch nochmal eine andere Farbe oder Färbung annimmt, genauso wie das Magnificat. Da kommen ja dann ein bisschen Latin-Groove rein.
Genau, also es ist schon die Konfrontation Brahms, die traditionelle romantische Chorliteratur, Doppelchörigkeit, hin zu dem Bernstein, in dem es um dissonante Klänge geht, in dem die Septakkordkette am Anfang ein Symbol der Gewalt, der Dissonanz ist, die er vertont hat, in dem die Sieben ein symbolischer Akt ist. Und dann kommt der Sieben-Achtel-Takt, der einfach nur fetzt und losgeht und eine Energie hat ohne Ende, was den Jugendlichen natürlich in ihrem Lebensgefühl sehr nahe kommt. Und in dem Zusammenhang dann die Vertonung des alten Gesangs, eines der beiden großen Gesänge des alten Christentums, Magnificat, das er sich als Basis genommen hat und ein großes Orchesterwerk daraus komponiert hat, aber eben es verstanden wissen will im Sinne einer mexikanischen Fiesta, im Sinne eines lebensfrohen mittelamerikanischen, lateinamerikanischen, katholischen Glaubens zum Beispiel. Und diese Rhythmik, gerade bei Rutter, die strahlenden Trompetenklänge, der nach vorne gehende Groove, das ist natürlich jetzt etwas, was die Jugendlichen in ihrem Lebensgefühl und ihrer Musikerfahrung wirklich spontan anspricht. Stimmt doch, oder?
Ja, kann ich bestätigen, ja.
Dass das so schön groovt dann beim Singen
ja.
Auch.
Also bei dem Brahms braucht man wahrscheinlich länger, damit es einen wirklich mitreißt, weil es natürlich auch komplexer ist mit den 8 Stimmen. Und dann muss es erstmal irgendwie entstehen, bis es dann einen so mitreißt und bis man dann quasi, wenn man es zum ersten Mal wirklich mit den 8 Stimmen singt, bis es einen dann sozusagen fast abhebt. Aber bei dem Rutter, da findet man wahrscheinlich schneller den Zugang. Da merkt man sofort, man hat es drin und der Rutter muss eigentlich auch am Ende des Konzerts kommen. Die wirkliche Feier, die Zelebration, angelehnt ja eben auch an solche Marienfeiern.
Ich denke, das ist auch kein typisches GSO-Repertoire.
Das hoffe ich, dass es denen auch Spaß machen wird. Ich weiß, dass dieses GSO das aber schon gespielt hat, das Werk. Und gerade das ist auch noch was Besonderes, dass die Schüler zusammen mit den Profimusikern hier auftreten können und dass auf musikalischer Ebene ein Austausch hier stattfindet zwischen der pädagogischen Arbeit und dem hehren Künstler-Olymp. Und sowohl die Profis sich den Jugendlichen öffnen hier, wie auch unsere Schüler die Möglichkeit haben, wirklich live zu erleben, was bedeutet es eigentlich auf dem Niveau, um mit Profis gemeinsam Musik zu machen.
Es knüpft ja auch an das GSO-Konzert vom halben Jahr in der Waldorfschule. Das wollen
mit
wir
unserem,
auch.
Mit dem Jugendsinfonieorchester.
Eben, mit dem Jugendsinfonieorchester und war ja in Bombenstimmung. Und die hatten ja alle Freude dran, also auch die Profimusiker, die in Staunen gerieten, ne? Über das, was da so an Energie, an Leidenschaft und an Begeisterung im Raum ist.
Das ist wunderbar. Das ist eine Begeisterung, die können nur Jugendliche so rüberbringen. Und die können dann infizieren und wir Erwachsenen profitieren letzten Endes dann davon. Das ist aus allen diesen Jugendkonzerten, die ich bisher gemacht habe, die ganz große Erfahrung. Es passiert, wenn Jugendlichen sich wohlfühlen, im Moment des Live-Auftrittes etwas. Das kann man auf keine CD bannen. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Das fasziniert die Zuhörer. Ich kann also nur jedem raten, ins Konzert zu kommen. Die Erfahrung ist einfach, dass man ein Erlebnis bekommt, was man so auf Konserve oder über YouTube oder wer weiß wo nicht bekommen kann. Diese begeisterten und begeisternden jungen Menschen, die dort stehen und künstlerisch aktiv sind, ist einfach beglückend. Die lassen sich selber beglücken, die haben selber diese Begeisterungsfähigkeit und sie können das übertragen.
Freuen wir uns auf ein beglückendes Konzertwochenende und weiterhin gutes Gelingen hier mit viel Musik.
Herzlichen Dank.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute zum 50-jährigen Bestehen des Otto-Hahn-Gymnasiums, das auch den 25. Geburtstag seines Musikschulzweiges feiert, im Gespräch mit Schulleiterin Rita Engels, Chorleiter Michael Krause und Chorsängerin Nalini Grazin. Die Redaktion der Sendung hatte Tina Fiebiger. Beide Jubiläumskonzerte am Samstag und am Sonntag in der St. Jakobikirche beginnen um 18 Uhr.